Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem die Debatte um den Umgang mit den Flüchtlingen auf der griechischen Insel Lesbos noch deutlich an Schärfe gewonnen hat. Ein Meinungsstreit, der auch in der Großen Koalition ausgefochten wird. Darüber berichten wir gleich, genauso wie über die Situation dieser mehr als 12.000 Flüchtlinge. Die SPD hat bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gestern deutlich verloren, spricht aber dennoch von einer Trendwende. Das erläutern wir Ihnen in dieser Sendung, in der wir ansonsten auch auf die Regionalwahlen in Russland blicken. Und wir informieren Sie über den EU-China-Gipfel heute, der nur virtuell abgehalten werden konnte, bei dem die Europäer, so jedenfalls war im Vorfeld zu hören, aber eine härtere Linie gegenüber Peking vertreten wollten angesichts der Vorgänge in Hongkong. Doch damit erst einmal zu der Debatte, ob Deutschland notfalls im Alleingang einen größeren Teil der Flüchtlinge aufnehmen soll, die mit dem Brand im Lager Moria auf Lesbos ihre Unterkunft verloren haben. Auch die SPD fordert das jetzt von ihrem Koalitionspartner der Union und Angela Merkel scheint bereit, dem auch weitgehend nachzugeben. Aus Berlin Panayotis Gavrilis.
Bis Mittwoch, also in den nächsten zwei Tagen, soll eine Entscheidung fallen, wer genau und wie viele weitere Menschen aus Moria nach Deutschland kommen sollen. Deutschland fühle eine Verantwortung, so Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Und deshalb werden wir auch überlegen, aber da geht es auch um die Frage, welchen Personenkreis, wer ist besonders bedürftig, können wir noch zusätzlich aufnehmen. Und all das muss in ein Paket gepackt werden. Es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt nur über eine Zahl zu sprechen.
Merkel spricht sich für ein neues Flüchtlingslager aus, das den Standards entspreche, sagt sie und ergänzt.
Die Situation in Moria war nicht akzeptabel. Wir haben das alle die ganze Zeit gewusst. Der griechische Ministerpräsident hat bereits 12.000 Flüchtlinge auf das Festland gebracht. Aber die Situation muss sich also qualitativ verbessern.
Deutschland sei bereit zu helfen, wenn es um den Aufbau eines neuen Aufnahmezentrums auf Lesbos gehe. Dazu sei sie bereits mit dem griechischen Premierminister Mitsotakis und EU-Kommissionschefin von der Leyen in Kontakt gewesen. Aber, so Merkel?
Wie genau das sein wird, das wäre ein Pilotprojekt, in dem man nachdenken muss. Weil natürlich die Hoheitsrechte erst einmal bei Griechenland liegen und man einen Vertrag haben muss, dass dann wirklich auch europäisch gehandelt werden kann. Ich hielte das für einen wirklich wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer stärkeren Europäisierung der Migrationspolitik.
Derweil will die SPD den Druck auf den Koalitionspartner erhöhen, will innerhalb der nächsten 48 Stunden eine Lösung. Genaue Zahlen aber, wie viele der obdachlos gewordenen Menschen jetzt nach Deutschland kommen sollen, nennt Vizekanzler Olaf Scholz nicht. Nur so viel.
Es geht um einen substanziellen Beitrag, den Deutschland in jedem Fall zu leisten hat. Und wir sind sehr entschlossen, jetzt in der Regierung darüber eine Verständigung herbeizuführen.
Geht es nach SPD-Co-Parteichefin Saskia Esken, dann könnte Deutschland mehrere tausend Menschen von Lesbos aufnehmen.
Das sind menschenunwürdige Zustände. Es ist der Tiefpunkt einer Entwicklung, die beschämend ist für Europa. Und deswegen haben wir beschlossen und wollen wir in der Regierung auch, in der Bundesregierung dafür sorgen, gemeinsam, dass Deutschland einen maßgeblichen Beitrag leistet, damit die Menschen jetzt dort tatsächlich schnell Rettung, Hilfe und Rettung erhalten.
Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte am Freitag angekündigt, dass insgesamt 10 europäische Staaten 400 unbegleitete Minderjährige aus Moria aufnehmen wollen. Davon werde Deutschland 100 bis 150 aufnehmen. Das ist, Zitat, völlig ungenügend, heißt es in einer heute beschlossenen Resolution des SPD-Parteivorstandes. Die Parteispitze spricht sich für ein Aufnahmeprogramm des Bundes aus, um Menschen schnell, organisiert und kontrolliert Aufnahme, Schutz und Perspektive bieten zu können, heißt es. Annalena Baerbock, Co-Parteichefin der Grünen, fordert neben einer akuten Notversorgung und gleichzeitig die Evakuierung der 5 Lager auf den ostägäischen Inseln.
Sie müssen zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffe verteilt werden, wo man sie vernünftig versorgen kann, wo man angesichts der Corona-Bedingungen auch sicherstellen kann, dass sich nicht alle durchmischen. Und das, was zugleich diskutiert wird, ein geschlossenes Lager, ist aus meiner Sicht der absolut falsche Weg.
Während in Deutschland die Diskussion sich darum dreht, wie viele Geflüchtete von Lesbos nach Deutschland kommen sollen oder nicht, ist noch gar nicht klar, ob und wie das praktisch gehen soll. Denn die griechische Regierung macht klar, sie will niemanden von der Insel lassen.
Ja, und darum geht es jetzt, denn während hierzulande diskutiert wird, wie viele Flüchtlinge Deutschland aus Moria aufnehmen soll, hat die griechische Regierung noch einmal klargestellt, sie wolle keinen Flüchtling aus Moria ausreisen lassen. Denn wenn man diese Menschen ausreisen lasse, so die Argumentation in Athen, dann könnte das einen Anreiz für Flüchtlinge in anderen griechischen Lagern sein, ihr Lager ebenfalls anzuzünden. Stattdessen will man auf Lesbos nun alle der mehr als 12.000 Flüchtlinge erst einmal in provisorischen Lagern unterbringen, wie Isabel Gotovac berichtet.
Es soll das neue temporäre Zuhause auf der griechischen Insel Lesbos sein. Ein provisorisch aufgebautes Camp nur wenige Kilometer neben dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf dem Gelände des ehemaligen Schießübungsplatzes Karatepe. Hier sollen sie hin, die rund 12.000 Migranten, die bei dem Brand alles verloren haben. Doch das wollen nicht alle. Es regt sich Widerstand. Gerüchte machen die Runde, das provisorische Lager könnte eine Art Gefängnis werden, das niemand verlassen kann.
All die Menschen hier, sie wollen nicht im neuen Lager sein. Sie wollen hier sitzen. Das ist besser als im neuen Camp. Alle Menschen wollen Freiheit. Sie wollen nach Europa gehen, nicht hier bleiben.
Erklärt der junge Afghane Abdul Qadir. Und dennoch, die ersten Migranten sind schon in das neue Camp gezogen, die anderen sollen folgen. Zumindest, wenn es nach dem griechischen Migrationsminister Notis Mitarakis geht. Er hat alle obdachlos gewordenen Migranten aufgerufen, sofort das neue Zeltlager zu beziehen. Für einen schnellen Umzug hat der Integrationsminister ein Druckmittel.
Wir haben es klargestellt, es werden nur Asylanträge derjenigen bearbeitet, die im neuen Camp sind. Das neue Camp ist keine freiwillige Angelegenheit, es ist Pflicht. Wenn einer hier ins Land gekommen ist, muss er die Gesetze des Landes respektieren. Alles andere werden wir nicht dulden, egal welcher Druck ausgeübt wird.
Erklärte der Minister heute in einem Radiointerview. Das neue Zeltlager könne jetzt mehr als 5.000 Migranten aufnehmen und es solle weiter ausgebaut werden, bis alle 12.000 Obdachlosen untergebracht werden. Knapp eine Woche nach dem verheerenden Brand in Moria ist die Lage weiter unruhig. Die Versorgung der Migranten läuft nur schleppend. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warnte am Wochenende vor wachsenden Spannungen zwischen Anwohnern, Asylsuchenden und der Polizei. Noch ist nicht geklärt, wer für das Feuer in Moria verantwortlich ist. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis meint die Schuldigen aber zu kennen.
Es besteht kein Zweifel, dass Moria von einigen hyperaktiven Flüchtlingen und Migranten verbrannt wurde, die die Regierung erpressen wollten, indem sie Moria niederbrannten und ihre sofortige Umsiedlung von der Insel forderten.
Auch heute wieder zahlreiche Migranten gingen auf die Straße. Sie forderten, aufs Festland gebracht zu werden. Auf Bildern des griechischen Staatsfernsehens war zu sehen, wie die überwiegend aus Afghanistan stammenden Demonstranten immer wieder Assadi, Assadi riefen. Freiheit, Freiheit.
Wir wünschen uns, an einen ruhigen Ort gehen zu können, wo alles, einschließlich der Ausbildung, unserer Betreuer und unserer Unterbringung, geordnet und übersichtlich ist.
Sagt auch dieser afghanische Flüchtling. Ob sich all das für ihn in dem neuen Camp erfüllen wird, ist völlig offen. Währenddessen geht der Streit in Europa um die Frage, wie viele Flüchtlinge einzelne Staaten aufnehmen, aber weiter.
Bei den Kommunalwahlen gestern in Nordrhein-Westfalen haben allein die Grünen deutlich hinzugewonnen. Sie und die CDU feiern sich als Sieger, während die SPD darum bemüht ist, ihre zum Teil herben Verluste zu relativieren. Moritz Küpper mit den Einzelheiten.
34,3% im Landesschnitt, das schlechteste CDU-Ergebnis bei einer Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen seit 1946, bedeutet dennoch Platz 1 im Parteienwettbewerb an Rhein und Ruhr, weshalb sich Armin Laschet, NRWs Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender, auch zufrieden gibt.
Das zeigt, dass wir in der Stadt und im Land Wahlen gewinnen können. Viele Landräte sind gleich im ersten Wahlgang jetzt bestätigt worden. Der Oberbürgermeister der 10 größten deutschen Stadt, Thomas Kufen, ist im ersten Wahlgang bestätigt worden. Wir haben große Chancen, die Landeshauptstadt Düsseldorf in 2 Wochen zu gewinnen. Und insofern bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Dennoch, die CDU musste mancherorts die führende Rolle abgeben. In großen Städten wie Köln, Bonn, Aachen wurden die Grünen stärkste Fraktion sowie zweitstärkste Kraft in Düsseldorf, Münster, Dortmund, Dortmund, Bochum und Mülheim. Mit 20% im Landesschnitt feiert die Partei ein Rekordergebnis, weshalb NRW-Parteichefin Mona Neubauer feststellt, die Grünen seien nicht mehr Anhängsel anderer Parteien, wollen nun Veränderungen.
Wie bekämpfen wir die Klimakrise? Wie kommen wir zu einer anderen Verkehrspolitik? Wie halten wir zusammen in der weltoffenen Gesellschaft, offensichtlich so überzeugend beantwortet, dass wir ein irrsinniges Vertrauen ausgesprochen haben? Insofern ist das für uns ein sensationelles Ergebnis. Und wir freuen uns besonders, dass wir es ja auch geschafft haben, in einigen Großstädten, in Aachen, in Bonn, in Münster, in die Stichwahl zu kommen.
Auch in Köln oder Wuppertal wird nochmal gewählt. In 2 Wochen könnte es so auch erstmals in NRW Großstädten grüne Oberbürgermeisterinnen geben. Der grüne Erfolg ergeht wohl auch zu Lasten der SPD. Mit 23,4% landesweit fuhren die Sozialdemokraten ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein.
Man ist nie zufrieden, wenn man 7% abgibt, 8% abgibt im Vergleich zu der letzten Wahl, die allerdings auch einige Jahre zurückliegt. Das ist natürlich ein schmerzhafter Einschnitt.
Dennoch spricht SPD-Landeschef Sebastian Hartmann von einer Trendwende.
Man muss auch überlegen, wo wir herkommen, wenn wir mal berechnen, dass wir eine Europawahl hatten und auch Umfragewerte, die noch vor 10 Tagen ganz andere Ergebnisse vorausgesagt haben. Ein Landestrend täuscht auch immer hinweg, was in einzelnen Regionen für gute und starke Ergebnisse von guten Kandidatinnen und Kandidaten eingefahren wurden. Also ein Tag mit Licht, aber auch Schatten.
In Bochum, Bottrop oder auch Herne konnten die SPD-Oberbürgermeisterkandidaten direkt gewinnen. Die sogenannte Herzkammer Dortmund dagegen wackelt. Während die FDP mit 5,6% im Landesschnitt, die AfD mit 5 und die Linke mit knapp 4% keine große Rolle spielten, bleibt noch die Frage nach der bundesweiten Botschaft der Signalwirkung für den CDU-Parteitag Ende des Jahres, auf dem eben NRW-Landeschef Laschet gewählt werden will. Seine Interpretation?
Dass ein Kurs der Mitte richtig ist, das versteht jetzt möglicherweise auch jeder in der CDU.
Haben sich mit diesem Wahlergebnis also die Chancen von Armin Laschet verbessert, tatsächlich CDU-Vorsitzender zu werden? Und was ist mit der SPD, bei der die Führung trotz des enttäuschenden Abschneidens gestern in ihrem eigentlichen Stammland jetzt von einer Trendwende spricht? Aus Berlin, Volker Findhammer.
Es ist für die Bundesparteien ein Ergebnis, das den allgemeinen Meinungstrend noch einmal verstärkt. Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht für seine CDU von einem Rückenwind für den Kurs der Mitte, trotz der Verluste, die auch die Union hinnehmen musste.
Das zeigt natürlich, dass der Kurs der Mitte, den wir in Nordrhein-Westfalen, in den Städten und im Land immer gepflegt haben, dass der sich bewährt und dass man so auch Wahlen gewinnen kann.
Diese Ansicht teilen seine Konkurrenten um den CDU-Vorsitz Friedrich Merz und Norbert Röttgen nicht. Sie sehen besonders in den Ergebnissen der CDU in den Großstädten Nordrhein-Westfalens eine Schwäche der Partei. Die Union verliere vor allem dort an die Grünen, sagte Merz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und Röttgen verwies in einem Tweet auch auf die Defizite bei jungen Leuten in den Universitätsstädten. Für beide aber zeigt die Wahl, dass inzwischen die Grünen der strategische Gegner der Christdemokraten sind. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hält sich aus diesen Debatten raus und erklärt heute nach der Präsidiumssitzung in Berlin nur:
Eins ist deutlich geworden, die CDU ist nicht nur die mit Abstand stärkste Kraft, sondern sie ist auch die prägende Kraft in Nordrhein-Westfalen. Sie hat die ehemalige Herzkammer der Sozialdemokratie in Deutschland gebrochen.
Dagegen melden die Grünen nach den Erfolgen in den großen Städten jetzt auch einen Führungsanspruch an. Co-Parteichefin Annalena Baerbock spricht von einer Bestätigung der grünen Politik.
Vor allen Dingen, weil wir mitten in einer Pandemie stecken, immer wieder ja auch thematisiert, das ist eigentlich die Zeit für die Regierung. Und wir in so einer Pandemiezeit unser Europawahlergebnis gerade in Nordrhein-Westfalen nochmal bestätigen können, ist das für uns eigentlich nur der Anfang und eine sehr, sehr gute Startrampe für die nächsten 12 Monate.
Für die Sozialdemokraten bleibt als einziger Trost, dass sie trotz der deutlichen Verluste im Landesdurchschnitt noch auf den 2. Platz hinter der Union und vor den Grünen gelandet sind. Parteichefin Saskia Esken sprach von einem enttäuschenden Ergebnis und ihr Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans wollte heute wenigstens noch einen Silberstreif am Horizont erkennen.
Das Tal haben wir durchschritten mit der Europawahl im vergangenen Jahr. Da waren wir bei 19,2% in Nordrhein-Westfalen. Und in der Zeit, die wir auch jetzt in dem neuen Vorstand und auch jetzt mit dem Kanzlerkandidaten zu verantworten haben, doch wieder ein deutliches Stück Aufwärtstrend zu sehen, das halte ich schon für eine Trendwende.
Auch die AfD hat ihre selbstgesteckten Ziele verfehlt. Aber die Partei sei zumindest in den industriellen Herzkammern stark geworden, schreibt Co-Parteichef Tino Chrupalla auf Twitter und zielt dabei auf die Ergebnisse von über 12% in Gelsenkirchen und 9,2% in Oberhausen. Und FDP-Chef Christian Lindner sieht auf Twitter eine Ursache für das schlechte Abschneiden der Liberalen darin, dass der Wahlkampf durch die Kandidatenfrage in der Union überlagert gewesen sei. Linken-Chefin Katja Kipping sprach sogar von einem Warnsignal für die Linke, die in der Fläche nicht verankert sei und zudem auch die parteiinternen Spekulationen über die Vergiftung von Alexander Nawalny beigetragen hätten.
Die Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny sei ein Mordversuch, der aufgeklärt werden müsse, so lässt sich Frankreichs Präsident Macron zitieren nach einem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Putin. Der soll die Vorwürfe als unbegründet zurückgewiesen haben. Die Beweislast wird aber noch erdrückender, wie Klaus Reimer berichtet.
Aus Sicht der Bundesregierung liegen die Dinge im Fall Nawalny klarer denn je. Heute Vormittag informierte Regierungssprecher Seibert über die Bestätigung der deutschen Laboranalysen durch Institute in Frankreich und Schweden. Alexei Nawalny ist durch eine Substanz der Novichok-Gruppe vergiftet worden. Bundesaußenminister Heiko Maas erklärte am frühen Nachmittag zu andauernder Kritik und Vorwürfen aus Moskau:
Den Beweis eines schweren Bruchs internationalen Rechtes haben mittlerweile neben dem Institut in Deutschland auch zwei weitere Speziallabore unabhängig voneinander erbracht. Und deshalb möchte ich noch einmal sagen, dass wir nicht weiter erwarten, dass der Überbringer der schlechten Nachricht, nämlich wir, angegriffen werden, sondern man sich mit der Nachricht selber auseinandersetzen sollte.
Auch die russische Forderung nach Proben von Alexei Nawalny aus Deutschland stoßen bei der Bundesregierung auf Unverständnis. Die zuständige Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, OVCW, habe zusätzliche Proben entnommen. Als Mitgliedsland könne sich Russland dort informieren. Darüber hinaus erklärte die Sprecherin des Auswärtigen Amts heute Mittag in Berlin:
Herr Nawalny war 48 Stunden in russischer Behandlung im Krankenhaus. Russland hat dadurch, dass Herr Nawalny dort in Behandlung war, alle Informationen und auch alle Proben, die es für eine Analyse braucht.
Der Fall Nawalny belastet die deutsch-russischen Beziehungen weiter. Am Nachmittag sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov einen für morgen geplanten Besuch in Berlin ab. Nach terminlichen Änderungen im Zeitplan von Heiko Maas sei für den Gast aus Moskau lediglich ein 90-minütiges Gespräch vorgesehen gewesen, hieß es. Im Auswärtigen Amt heißt es dazu, der Termin sei zu keiner Zeit öffentlich angekündigt worden.
Und zwei Mitarbeiter von Alexei Nawalny haben es bei den Regionalwahlen gestern in den Stadtrat geschafft im sibirischen Tomsk, wo der Kreml-Kritiker ja Wahlkampf gemacht hatte. Dort hat die Regierungspartei Geeintes Russland die absolute Mehrheit im Stadtparlament verloren. Ansonsten kann sie mit dem offiziellen Wahlausgang aber einigermaßen zufrieden sein. Stefan Lag.
Auf den ersten Blick bleibt alles beim Alten. Bei den Regionalwahlen in Russland haben sich alle 18 Gouverneure durchgesetzt, die von der Regierungspartei Geeintes Russland unterstützt werden. Es hieß, es werde keine Stichwahl geben. Gewählt wurden auch 22 Stadträte und 11 Regionalparlamente. Und da gab es doch die eine oder andere Überraschung. In den sibirischen Städten Tomsk und Novosibirsk verlor Geeintes Russland die absolute Mehrheit. In der Studentenstadt Tomsk, wo der Giftanschlag auf Kreml-Kritiker Nawalny verübt worden war, zogen sogar zwei seiner Verbündeten in den Stadtrat ein. Sie konnten in ihren Wahlbezirken die meisten Stimmen holen. Nawalny hatte vor der Wahl für das sogenannte Smart Voting geworben und die Wähler dazu aufgerufen, den Kandidaten ihre Stimme zu geben, die die größten Chancen hätten, den Kandidaten der Regierungspartei Geeintes Russland zu schlagen. Anscheinend hatte er damit teilweise Erfolg. In den meisten Regionen konnte die Kreml-Partei jedoch ihre Mehrheit verteidigen. Allerdings überschatten Fälschungsvorwürfe die Abstimmung. Unabhängige Wahlbeobachter haben mehr als 1000 mögliche Verstöße bei der Stimmabgabe registriert.
Hängt die Vergiftung von Alexei Nawalny mit den Protesten in Belarus zusammen? Diese Vermutung gibt es. Wollte man mit dem Mordversuch die Opposition einschüchtern, es keinenfalls den Menschen im Nachbarland gleichzutun. Der Machthaber Alexander Lukaschenka geht nicht nur mit Brutalität gegen diese Opposition vor. Heute hat er in Sotschi den russischen Präsidenten Putin getroffen, ganz offenbar, um sich der Hilfe des Kreml zu versichern. Marta Wilczynski berichtet.
Das russische Staatsfernsehen überträgt die Bilder erst am späten Nachmittag. Auf Putins Armbanduhr ist die Uhrzeit aber gut zu erkennen, 14.22 Uhr. Es ist ein Auftaktgespräch vor den eigentlichen Verhandlungen zwischen dem Gastgeber Wladimir Putin und seinem belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko. Der gibt sich sichtlich Mühe zu zeigen, dass er alles im Griff hat. Die Lage in seinem Land beobachte er sogar mit einem Lächeln. Wir haben am Samstag den Frauenmarsch und dann am Sonntag den allgemeinen. Unter der Woche geht das Leben im Land ganz normal weiter und am Wochenende befreien wir einen Teil von Minsk, damit die Menschen dort spazieren gehen können, wenn sie es wollen. Das Wichtigste, das sage ich immer, es dürfen keine roten Linien überschritten werden. Es war nun das fünfte Wochenende in Folge, an dem die Menschen in Belarus auf die Straße gingen. Gegen Lukaschenko und für faire und freie Neuwahlen. In Minsk sollen es wieder mehr als 100.000 gewesen sein. Davon, dass Lukaschenko all das eben nicht auf die leichte Schulter nimmt, zeugt nicht nur das immer härtere Vorgehen des Sicherheitsapparats gegen die Demonstrierenden, sondern auch das neu entfachte Bekenntnis des belarussischen Staatschefs zum großen Bruder Russland. Ich danke Ihnen, allen Russen, allen unseren russischen Kollegen für die Unterstützung, die Sie uns leisten, vor allem die moralische in dieser schwierigen Periode. Wie sehr Lukaschenko diese Unterstützung Russlands braucht, zeigt auch seine Körpersprache. Während Putin locker zurückgelehnt in seinem beigen Sessel sitzt, verdreht Lukaschenko sich nahezu in Richtung seines Freundes in der Not. In den vergangenen Wochen hatte der Kreml ihm bereits mehrfach seine Unterstützung zugesagt, sollte die Lage in Belarus tatsächlich eskalieren. Aber, und das betonte Putin auch diesmal, wir sind dafür, dass die Belarussen selbst ohne Druck von außen mit der Situation klarkommen und eine gemeinsame Entscheidung finden, wie es weitergehen soll. Soll heißen, Unterstützung ja, direkte Einmischung nein, vorerst. Und so ist auch der staatliche Kredit Russlands an Belarus in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar zu verstehen, als Hilfe in komplizierten Zeiten. Die kommt sogar mit einem ganz besonderen Bonus. Belarus wird das erste Land sein, das unseren Impfstoff gegen Covid-19 bekommt, erklärt der russische Präsident. Und Lukaschenko, der die Pandemie stets als weltweite Psychose bezeichnet hatte, zeigt sich dankbar. Sie sehen, was in Europa passiert. Die zweite Welle hat schon begonnen und wir müssen alles dafür tun, damit diese zweite Welle nicht bei uns ankommt. Im Vorfeld der Gespräche hatte sich auch Oppositionsführerin Svetlana Tihanowskaja schriftlich an Putin gewandt. Alles, was er mit Lukaschenko in Sotschi vereinbare, werde keinen Bestand haben. Außerdem bedauere sie, so Tihanowskaja wörtlich, dass der russische Präsident sich dazu entschlossen habe, einen Dialog mit dem Usurpator zu führen und nicht mit dem belarussischen Volk.
Eigentlich hätte das heute ein großer Tag für Leipzig werden sollen. Die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sollten kommen, um sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einem EU-China-Gipfel zu treffen. Eine Veranstaltung, die Corona-bedingt abgesagt wurde. Ein Treffen, das heute aber virtuell abgehalten wurde, wenn auch in kleinerem Rahmen. Xi Jinping saßen da am Computer Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel gegenüber und Angela Merkel, weil Deutschland ja derzeit die Ratspräsidentschaft innehat. Bettina Klein in Brüssel, ist außer Floskeln da irgendetwas herausgekommen bei diesem virtuellen Treffen?
Naja, man hat zumindest signalisiert, man will weiter im Gespräch bleiben. Und aus der Kommission hieß es schon vergangene Woche, man sei ganz erstaunt, dass es nun doch so eine Art Momentum in Sachen Investitionsabkommen gebe. Darüber verhandelt man bekanntlich seit 7 Jahren. Bis zum Juni hat sich da sehr wenig getan. Und nun hörte man, seit es sozusagen eine Gespräche auf höchster Ebene gibt, zeichnet sich eine gewisse Bewegung ab. Möglicherweise auch unter dem Druck, dass sozusagen die Stimmung in Europa, in der Politik, aber auch in der Öffentlichkeit sich doch ein wenig gewandelt hat mit Blick auf China in den vergangenen Monaten, auch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Da ist jetzt China offensichtlich zu etwas mehr Zugeständnissen bereit. Aber gleichzeitig haben wir eben auch gehört, es sind noch hohe Hürden zu überwinden. Und Kommissionspräsidentin von der Leyen insbesondere sagte, China muss uns überzeugen, uns Europäer, dass es für uns Sinn hat, ein solches Abkommen abzuschließen. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass eben europäische Firmen gleichberechtigten Marktzugang auch in China haben wollen. Bei anderen Feldern wie Wettbewerbsbedingungen gab es wohl einige Fortschritte. Also es ist nicht ausgemacht, dass es in diesem Jahr noch zu dem Abkommen kommen wird. Aber wie gesagt, zumindest eine gewisse Bewegung wird hier vermeldet.
Nun war ja im Vorfeld zu hören, die EU wolle ähnlich wie gegenüber Russland einen härteren Ton anschlagen wegen Menschenrechtsverletzungen, in diesem Fall insbesondere wegen des chinesischen Vorgehens in Hongkong. Hat man dem da heute auch Taten folgen lassen?
Ja, Taten würde ich nicht sagen. Also es wurde in der Pressekonferenz anschließend betont, man hat es angesprochen, man hat es auch in klaren Worten angesprochen. Es soll ja diesen Menschenrechtsdialog jetzt geben mit China, da wird man die Gespräche weiterführen. Also es sind heute keinerlei Sanktionen oder andere Reaktionen angekündigt worden, auf gar keinen Fall. Was man vielleicht zur Kenntnis nehmen kann, ist, das fand ich zumindest, dass der Ton doch ein wenig entschlossener wirkte. Die Europäische Union hat begriffen, dass sie hier zusammenstehen muss, dass sie sich nicht abhängig machen kann von einem totalitären Gesellschaftsmodell sozusagen. Das hat man in der Corona-Krise besonders gesehen, wie stark die Abhängigkeit teilweise ist. Auf der anderen Seite sagen China-Experten auch, Europa hätte schon auch einen wirtschaftlichen Hebel in der Hand, mehr zu tun und stärker aufzutreten. Aber man will ein Investitionsabkommen. Und natürlich, wenn man etwas erreichen will, kann man hier auch nicht zu hart auftreten. Und genau das hat natürlich immer wieder auch die Kritik von Menschenrechtlern hier Richtung Europäische Union verursacht.
Ganz kurz noch, Frau Klein, China steht ja auch wegen seiner Informationspolitik in Sachen Corona heftig in der Kritik. Wurde das irgendwie angesprochen?
Ja, es wurde angesprochen, man hat darauf hingewirkt und hat gesagt, es muss hier Transparenz geben und Offenheit. Das sind natürlich Mahnungen, es sind Appelle. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass das eben sehr klar und deutlich auch angesprochen wurde. Ob man da jetzt Erfolg hat, das bleibt nochmal abzuwarten. Denn wenn China eine mehr expansivere und aggressivere, auf der diplomatischen Bühne auch eine Außenpolitik betreibt, dann ist die EU natürlich mehr im Zugzwang, aber zumindest hat man hier verbal das nochmal klar gemacht, dass das so nicht geht und dass man sich da Transparenz wünscht.
Bettina Klein, unsere Korrespondentin aus Brüssel, und vom EU-China-Gipfel noch einmal zurück in die Niederungen der Innenpolitik. Und auch da stellt sich ja die Frage, wie man in diesen Corona-Zeiten die Weichen stellen kann. Ausgerechnet für den Mann, der Deutschland vielleicht künftig regieren soll. Das heißt, die CDU sucht nämlich einen Vorsitzenden und will das nun tatsächlich auf einem Parteitag entscheiden, der nur einen einzigen Tag dauern soll. Da geht es dann um einen Mann, denn als Frau hat ja bisher niemand den Hut in den Ring geworfen. Die Einzelheiten von Caroline Born.
Es wird das wohl wichtigste Treffen der Partei in diesem Jahr werden. Der Wahlparteitag der CDU. Er findet in abgespeckter Form, aber trotz Corona-Pandemie, als Präsenzparteitag statt, berichtete CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach der Vorstands- und Präsidiumssitzung.
Und dann werden wir an einem Tag ganz kompakt den Parteitag durchführen und das, was notwendig ist, was auch vorgeschrieben ist rechtlich, nämlich die Wahl unserer Organe, des Präsidiums und des Bundesvorstandes, werden wir dann durchführen in Stuttgart.
Eine Rede der scheidenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, eine Aussprache und dann die Wahl des neuen Vorstands. Wegen Corona innerhalb weniger Stunden und mit umfassendem Hygienekonzept für die 1001 Delegierten. Sie alle sollen einen festen Sitzplatz bekommen und vorgegebene Wege einhalten, damit es möglichst wenige Kontakte gebe, so Ziemiak. Außerdem werde es strenge Einlasskontrollen vor der Parteitagshalle geben sowie Fiebermessen. Der CDU-Generalsekretär appellierte außerdem an die Teilnehmenden, die Corona-Warn-App zu nutzen. Darüber hinaus soll ein Armband die Delegierten mittels Vibration warnen, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird.
Jeder Delegierte wird einen Badge bekommen, ein Band, das so programmiert ist, dass wenn er sich anderen abseits seines Sitzplatzes mehr als 1,5 Meter nähert, also näher als 1,5 Meter, dann wird dieses Badge beide Personen warnen, dass sie den Abstand nicht einhalten.
Für den Fall, dass die Infektionslage in Stuttgart einen Parteitag nicht möglich macht, gibt es noch einen Plan B. Es werde ein Ausweichort vorbereitet, so Ziemiak. Keine Zeit wird es auf dem Parteitag für inhaltliche Diskussionen geben, etwa über das geplante Grundsatzprogramm. Dafür äußerte sich Generalsekretär Ziemiak zum Vorstoß von noch Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine Frauenquote. Der CDU-Vorstand habe einen entsprechenden Vorschlag der Struktur- und Satzungskommission für eine schrittweise Einführung einer Frauenquote zugestimmt.
Diese Ergebnisse der Struktur- und Satzungskommission hat der Bundesvorstand hier nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern er unterstützt auch diesen Weg und diese Ergebnisse, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen.
Der Vorschlag sieht vor, eine Frauenquote nach und nach einzuführen. Demnach soll bis 2025, beginnend bei Vorstandswahlen auf Kreisebene, eine Frauenquote von 50% gelten. Endgültig beschlossen werden soll dies aber erst auf einem Parteitag im Jahr 2021.
Der CDU-Parteitag, der im Dezember einen Vorsitzenden wählen soll. Bisher haben ja nur Männer ihre Kandidatur angemeldet. Der soll trotz Corona stattfinden, aber auf einen einzigen Tag verkürzt. Informationen waren das von Caroline Born. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.